Herzlich willkommen heute zu Bibellesen mit Matthias. Als kleiner Junge in der Sonntagsschule habe ich ein Lied gelernt, das hieß: Lies die Bibel und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das ist eine der Motivationen, warum ich mit euch zusammen das Wort Gottes entdecken will, damit wir wachsen. Und alle die, die ihr schon mit mir eine Weile unterwegs seid, ihr wisst, wir sind im Buch Josua und wir erobern das zweite Kapitel. Ich las neulich ein Buch über die Rettung von 500 Amerikanern aus Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg. Mega spannend. Das Buch heißt The Forgotten 500. Ich hatte nie von dieser Aktion gehört. Die USA, Großbritannien und Jugoslawien haben diese Geschichte über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet und ich will es auch an euch weitergeben. Die Alliierten hatten Ölfelder und Raffinerien der Nazis in Rumänien bombardiert. Es waren B-24 Flugzeuge, die von Italien aus gestartet waren, und einige wurden von ihnen abgeschossen. Und hunderte Soldaten, Amerikaner, mussten per Fallschirm abspringen und landeten in Jugoslawien. Eigentlich würde man sagen, keine Chance, die Leute sind alle tot. Aber die Flieger wurden von der Landbevölkerung aufgenommen und beschützt. Zu der Zeit war der serbische General Draža Mihailović der oberste Befehlshaber für diese ganze Region. Die Bauern waren arm, aber sie teilten das Wenige, das sie hatten, mit den Soldaten. Das war ein echtes Opfer. Und auch die einheimischen Soldaten waren nur sehr, sehr mangelhaft ausgerüstet. Aber sie taten alles, um die Fremden zu beschützen, mitten unter den Augen der Nazis. Manche bezahlten es mit ihrem Leben. Als die amerikanische Regierung hörte, dass 500 ihrer Landsleute in Jugoslawien feststeckten, sandten sie zuerst 4 Spione des Geheimdienstes. Die sahen die unglaubliche Arbeit von Mihailović und der Bevölkerung und sie schmiedeten einen Befreiungsplan. Am Rande der Berge sollten sie eine Landebahn bauen, die durch Rinderherden als Weidegrund getarnt wurde. Und tatsächlich, es gelang. Die Nazis wurden getäuscht und mit C-47-Maschinen wurden über 500 Soldaten gerettet. Ganz am Ende gab es eine wunderschöne Geschichte. Als alle amerikanischen Soldaten in den Fliegern waren, wissend, dass sie jetzt einen langen, kalten Flug vor sich hatten, zogen sie ihre Jacken und Stiefel aus und übergaben sie den Bauern, die sie so aufopferungsvoll versorgt hatten. Mega Geschichte. Und vielleicht fragst du dich, hey, warum erzählst du diese Story? Weil sie, so glaube ich, ganz viel mit der Bibelgeschichte hier in Josua 2 zu tun hat. Die Hauptperson ist Rahab. Sie beherbergt und beschützte 2 israelische Spione. Vor 40 Jahren hatte das Volk Israel schon mal vor den Toren von Jericho gestanden. Damals waren 12 Kundschafter ausgeschickt worden. Und die kehrten zurück und machten dem Volk furchtbare Angst mit ihrem Bericht. Nur Josua und Kaleb, 2 dieser Kundschafter, glaubten an eine Eroberung mit Gottes Hilfe. Unverrichtete Dinge war Israel wieder umgekehrt in die Wüste zurück. Und sie ernteten die Früchte ihres Ungehorsams, nämlich eine ganze Generation wurde im Sand begraben, eben außer Josua und Kaleb. Und dieser Josua stand jetzt wieder an der Grenze zu Kanaan. Und wieder wurden Spione ausgesandt, um sich über die Stärke der Feinde zu informieren. Aber ehrlich, was sollte sich denn groß geändert haben? Die Mauern von Jericho waren immer noch gleich hoch und gleich uneinnehmbar. Die Riesen waren immer noch dieselben Riesen und wohnten immer noch im Land. Die Feinde waren die gleichen bösen, großen Feinde. Aber was sich geändert hatte, war das Denken des Volkes Gottes. Sie hatten verstanden, nicht wir gewinnen die Schlachten, es ist Gottes Werk. Er ist der Siegreiche. Unser Job ist es, ihm zu vertrauen und zu tun, was er sagt. Gott ist immer für die Wunder, für das Übernatürliche zuständig. Jericho war die größte Festung und sie versperrte den Weg ins Landesinnere. Josua lagerte 10 Kilometer vor der Grenze mit dem Volk. Er wollte diesmal endlich das Land einnehmen. Tatsächlich hatte Gott schon Jahrhunderte vorher den Untergang Jerichos und das Gericht über die Nation in Kanaan beschlossen. Wir lesen das in 1. Mose 15, Vers 16. Aber ich werde die Nation auch richten und in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Jetzt war die Zeit gekommen. Die Amoriter hatten weiter in Götzendienst und Sünde gelebt, mit einem furchtbaren Kult Kinder zu ermorden. Gott hatte es gewusst. Er hatte ihnen Bedenkzeit gegeben. Und jetzt kam das Gericht und das Volk Israel sollte das Land übernehmen. Ich finde das gewaltig. Mit was für einer Gnade Gott völlig sündigen Leuten zuschaut, immer wieder mit der Möglichkeit zur Umkehr. Aber irgendwann ist tatsächlich auch da die Gnadenzeit vorbei und das Gericht kommt. Interessant hier ist, Josua sandte 2 Spione aus, die die Stadt auskundschaften sollten und nur er wusste von der Mission. Und nur ihm mussten diese Spione Bericht erstatten. Ganz offensichtlich hatte er von der Aktion vor 40 Jahren was gelernt. Jericho hatte einen eigenen König und eine ganz eigene Armee. Die Stadt war schwer bewacht. Doch die Spione kamen in einer zwielichtigen Herberge unter. Jetzt muss man dazu sagen, die damalige Zeit, da waren diese Herbergen tatsächlich die Informationsbörse schlechthin. Da trafen sich alle Handelreisenden, da trafen sich alle möglichen Leute, tauschten ihre Nachrichten aus. Und so wusste man, wenn man dort war, in kurzer Zeit Bescheid, wie denn die Gegebenheiten sind. Diese Herberge lag auf der Stadtmauer und damit ideal zur Flucht. Und die 2 Spione, sie waren am richtigen Ort. Geführt vom Heiligen Geist, geführt zu einer Prostituierten, klingt nicht so richtig gut. Aber Gott kannte offensichtlich das Herz und die Sehnsucht dieser Frau nach einer Gottesbegegnung, nach Heilung, nach Veränderung. Und natürlich, Rahab hatte einen Blick dafür, sie erkannte diese 2 Männer als Feinde und versteckte sie trotzdem vor den Herrschern des Königs. Als Gegenleistung erbat sie sich den Schutz für sich und ihre Familie. Ein rotes Rettungsseil sollte direkt von ihrem Haus auf die Stadtmauer fallen, sodass man orten konnte, wo sie wohnt, wenn dann die Eroberung stattfinden würde. Ich habe über diesen Text nachgedacht. Das Erste, was mir auffällt, ist, Gott hatte schon alles vorbereitet. Diese 2 Spione landen nicht in irgendeiner Kneipe, sondern sie landen in der Herberge von Rahab. Rahab ist über Gottes Wundertaten voll informiert. Und sie ist an den Sympathisanten dieses Gottes und damit auch des Volkes Gottes. Sie hat sogar schon eine prophetische Schau. Sie sagt in Josua 2, Vers 9, ich weiß, dass Gott euch dieses Land gegeben hat. Wir zittern seit 40 Jahren vor euch und wissen um unseren Untergang. Erstaunlich. Rahab sagte, ich glaube an euren Gott. Und ich will eine Chance haben, mit ihm zusammenzuleben. Ich will mein Leben verändern. Und ich will gleichzeitig das Leben meiner Familie retten. Sie bezeichnet Gott mit dem israelischen Ausdruck Jahwe, der Herr. Und ihr Lieben, heißt es nicht im Neuen Testament, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden? Und Gott geht es gar nicht um die Geschichte oder Vergangenheit der Person? Und Tage später sah Rahab dann die ungeheure Macht Gottes. Die Mauern Jerichos stürzten bei dem Posaunenschall und dem Geschrei ein. Alleine das ist ein Wunderwerk Gottes. Die Welt braucht Gottes Handeln und sichtbares Wirken. Hast du schon mal in deinem frommen Umfeld den Satz gehört, Gott gibt uns nie mehr, als wir tragen können? Früher hielt ich das für einen irgendwie tröstlichen, seelsorgerlichen Rat. Heute sage ich, das ist völliger Unsinn. Gott bat in der Bibel immer wieder Menschen, völlig Unmögliches zu tun, Dinge zu tun, die weit über ihren Möglichkeiten standen, die eigentlich unmöglich waren. Denk mal an Gideon, der mit 300 Leuten 135.000 Feinde besiegen soll. Hey, das ist schlicht ein Ding der Unmöglichkeit. Oder der kleine junge David, dem der Auftrag gegeben wird, mit einem Kieselstein den Goliath zu besiegen. Oder die drei Männer, die für ihre Gottestreue in den Feuerofen gehen sollen. Leute, das ist doch weit über dem Normalen, oder? Warum macht Gott das trotzdem? Weil er der Welt etwas demonstrieren will. Wenn die Menschen um uns herum sehen, dass wir Außergewöhnliches tun, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass sie entdecken, diese Leute müssen mit Gottes Kraft zusammenarbeiten. Gott wirkt in und durch diese Person, anders ist das gar nicht möglich. Und ihr Lieben, was hören und sehen die Leute von dir und von mir? Sind wir Zeugnis, Zeichen des Übernatürlichen für unsere Nachbarn? Das Zweite, was mir in dem Text auffällt, ist, Gott offenbart sich, Gott zeigt sich tatsächlich auch der Welt. Gott ist nicht nur ein Gott seiner frommen Leute, sondern er liebt die Welt und er sucht die Verlorenen. So sagt es 2. Petrus 3, Vers 9. Gott lässt sich von jedem finden, der ihn von ganzem Herzen sucht. Und plötzlich merkst du, auf die Frage, warum mussten die Spione nach Jericho, stellen wir fest, es ging letztlich gar nicht um das Auskundschaften der Stadtbefestigung, sondern es ging darum, Rahab abzuholen, die verzweifelt auf diesen Rettergott wartete. Oder lass es mich so formulieren. Eigentlich bist du und ich, eigentlich sind wir auch in diesem Agentengeschäft Gottes. Wir sind die sogenannten Menschenfischer, die Menschenfinder. Und vielleicht ist dir das heute gar nicht klar, aber du bist hier, um von Gott zu den Personen gesandt zu werden, die ihn suchen. Und das ist doch so großartig. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gewaltig. Und das Dritte, Gott hat eine erstaunliche Rettergnade. Die Begegnung zwischen den Spionen und Rahab unterstreicht das für mich. Errettung ist letztlich einfach ein Geschenk der Gnade Gottes. Rahab hatte nichts Frommes, nicht irgendwelche Leistungen anzubieten. Sie war schlicht eine Heidin, eine Sünderin, ohne Bund mit Gott, eine Amoriterin. Sie war eigentlich der Verdammnis und dem Gericht geweiht. Und trotzdem wird sie mittels der Gnade Gottes eine der Stammmütter von Jesus. Das können wir in Matthäus 1 nachlesen. Sie steht für mich als ein Sinnbild. In 1. Korinther 1 heißt es, das Törichte der Welt, das Unscheinbare, das Fehlerhafte hat Gott auserwählt, damit er die Weisen, die Frommen, die sogenannten Scheinheiligen zuschande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschande macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, dass das, was nichts ist, hey, das ist, was ist. Gott macht es groß. Dass sich vor Gott kein menschlicher Stolz, kein menschliches Fleisch rühme. Rahab glaubte an diesen Rettergott und nicht an ihre Selbstgerechtigkeit. Und dasselbe gilt doch für dich und für mich auch. 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ist das gewaltig? Halleluja! Hey, freu dich heute daran, dass auch Gott für dich einen Plan hatte, sonst wärst du nicht hier, sonst würdest du das nicht hören. Und er will dich gebrauchen, um seine Rettergnade heute an Menschen weiterzugeben. Großartig, sei mir heute mächtig gesegnet.